Content Kompass. Content ist nicht alles, aber ohne Content ist alles nichts. Der Content Kompass mit Olaf Kopp, Gidon Wagner und Gästen. Content Kompass. Content Kompass.
Hallo.
Hallo. Willkommen bei der Gruselausgabe des Content Kompass Nummer 23 mit dem Olaf Kopp
und dem Gidon Wagner.
Hallo, heute geht's um Content Audits, was das ist, ob man es essen kann und wie man es macht. Da wird der Olaf ganz viel erzählen und ich stelle Fragen.
Und wir werden etwas auf dein Tool eingehen, aber auch auf euer Tool, die Wortanalyse, die da auch eine Rolle spielen kann.
Die Textliga-Wortanalyse.
Textliga-Wortliga.
Nicht genau, also Textliga. Eigentlich wird das eine Werbesendung für die Wortliga-Textanalyse. Wir haben einen Affiliate-Link in den Shownotes, wo der Olaf provisioniert wird. Lifetime, also bitte kündigt auch nicht zu früh.
Das stimmt nicht.
Und bucht Olaf dafür auch in Workshops, weil das macht er am liebsten. Also alle auf den Olaf Workshops buchen. So, Werbeblock vorbei. Fangen wir an mit den Gewinnern unseres Marketing Underground Gewinnspiels, oder?
Genau, wir haben in unserer Facebook-Gruppe gefragt, warum ihr zur Marketing Underground wollt, weil wir haben bei der letzten Sendung zwei Tickets verlost. Dafür danke nochmal an den Marco Young, der das Ding ja veranstaltet in Berlin. Und wir haben uns zufallsprinzipmäßig entschieden, und zwar gewonnen haben Bernie und Anja Mutschler. Wir werden das auch nochmal in dem jeweiligen Beitrag in der Facebook-Gruppe zum Content Kompass posten. Wie ihr seht, es gibt, wenn ihr Teil des Content Kompass bei Facebook sein wollt in der Facebook-Gruppe, dann könnt ihr da auch regelmäßig was gewinnen, deswegen tretet da immer ordentlich ein. Da werdet ihr neben den aktuellen Sendungen natürlich auch über diese solche Verlosungen informiert.
Genau, und vielleicht kriegen wir da ja auch immer noch mehr Diskussionen hin da drin, weil da sind ja irgendwie lauter coole Leute drin, von denen man ja auch immer was lernen kann. Also wenn ihr schon drin seid, dann fragt doch einfach mal was und mal gucken, was zurückkommt. Finde ich cool. Und vielleicht antworten ja der Olaf und ich auch oder machen eine Sendung dazu.
Genau. Joa. Dann kommen wir noch zu einem kurzen Linkteil. Ich habe zwei Links beigesteuert zu dieser Sendung. Der erste Link stammt von Marconomy. Und heißt Kostenstelle Marketing, wie das Marketing zum Unternehmenserfolg beiträgt. Der Titel klingt erstmal, die essentielle Aussage dieses Artikels ist im Endeffekt, dass Silobildung ein großes Problem in Unternehmen ist, um die Digitalisierung voranzutreiben. Quasi. Das Thema Silobildung haben wir bei uns auch schon öfters angesprochen, auch im Bezug auf den Customer Journey Ansatz etc. und dass das halt nicht funktioniert. Und da ist einfach ein Zitat, was ich daraus nehmen will. Silo-Denken blockiert die digitale Chance. Und dazu hatte ich ja auch schon mal einen Xing-Beitrag, Insider-Beitrag hier vorgestellt, wo ich mich auch mit dem Thema beschäftigt habe. Silo-Bildung ist wirklich ein großes strukturelles Problem in Unternehmen. Das blockiert einfach ziemlich viel, nicht nur die Digitalisierung.
Ja.
Und dann geht es halt dann auch so ein bisschen darum in dem Beitrag, dass das Marketing zum Treiber der Digitalisierung eigentlich gemacht ist, weil Marketing so eine Schnittstellenposition im Unternehmen eigentlich einnimmt und die perfekten Voraussetzungen dafür hat, dass die Digitalisierung so aus dem Marketing angeschoben wird von Unternehmen.
Ja.
Dann ein HR-Thema, also Personalthema, und zwar habe ich da einen Beitrag von CIO.de, also CIO.de, kannte ich vorher auch nicht, mit dem Titel Unternehmen fehlt Vertrauen in die eigenen Mitarbeiter, ja. Mhm. Da geht es halt um qualifiziertes Fachpersonal und diese ganze Aussage begründet sich auf einer Studie der Beratungsgesellschaft Adventure, ist mit Sicherheit irgendwas eine Agentur, die in Richtung Personal was macht, davon ist auszugehen. Aber greift halt eben auch ein Thema auf, was ich auch in einem Xing Insider-Beitrag schon mal behandelt habe, und zwar, dass eben eigentlich HR und gerade die führenden Positionen und Geschäftsleitungen sich oft als Showstopper für die Digitalisierung erweisen, weil sie eben nicht den nötigen Kulturwandel einleiten in Unternehmen. Und dann wird bemängelt, dass man ja ganz viel Geld in Weiterbildung für die Mitarbeiter investiert, aber dann das Ganze nicht in die Praxis umgesetzt werden kann, weil halt strukturelle als auch kulturbedingte Blockaden in den Unternehmen sind. Und ich muss dazu sagen, für mich hat das noch eine zweite Seite. Ein großes Problem ist auch die Fachkenntnis bei den einstellenden Personen in den Unternehmen. Ich kann keine guten Leute einstellen, wenn ich nicht weiß, ob ich gute Leute vor mir sitzen habe oder potenzielle gute Mitarbeiter vor mir sitzen habe. Und wenn ich selber keine Ahnung habe, wie will ich dann gute Mitarbeiter einstellen?
Ja, und wie soll ich allem Ahnung haben, was in einem Unternehmen passiert?
Also, sonst hole ich mir einen Berater dazu, der es beurteilen kann. Also, weil es gibt ja nichts Fataleres, als Menschen als sag ich mal, Pfeifen einzustellen. Ja. Die du dann mit hohen Personalkosten durchziehen musst, um dann nach einem Jahr zu merken, irgendwie ist das doch nur ein bisschen heiße Luft, was der uns im Bewerbungsgespräch erzählt hat.
Ja. Aber wenn sich jetzt jemand, bleiben wir bei Content Marketing, jemand fürs Content Marketing, also wenn ein Unternehmen jemanden fürs Content Marketing sucht, dann muss das Bewerbungsgespräch jemand führen, der sich mit Content Marketing auskennt, richtig?
Ja.
Ja, und der Personaler, der sitzt dann da dabei, weil der achtet noch auf andere Sachen wie Körperhaltung und hat er nach links oder nach rechts geschaut?
Ja, oder soziale Skills, es hängt ja nicht nur vom Fachwissen ab, genauso wichtig sind ja die Teamfähigkeit und so soziale Komponenten, weil es gibt nichts Schlimmeres, als einen Performer sitzen zu haben, der sich daraus ausruht, dass er performant ist, aber irgendwie seine Umwelt terrorisiert.
Ein performendes Arschloch.
Ja, ein performendes Arschloch. Kommt halt immer wieder, man merkt es immer wieder in Unternehmen, diese Leute kommen leider immer noch viel zu weit.
Ja.
Und deshalb, das ist dann schlimm für alle, die damit sich abgeben müssen.
Ja. Liebe Unternehmen, stellt keine Arschlöcher mehr ein. Keine Chance, den Arschlöchern.
Und damit stellt wirklich gute Leute ein, weil und es kommt nicht auch darauf an, wie viel Buzzwords die Leute kennen, sondern es kommt darauf an, dass die Leute Praxiserfahrung haben und wissen, von was sie da reden und nicht nur mal ein, zwei Bücher gelesen haben oder irgendwo in einem Vortrag mal gut aufgepasst haben.
Zum Hauptthema, zum Content, zur Content Audit. Ich stolper immer wieder über dieses Wort. Das kennen, finde ich, oder ich habe das Gefühl, das kennen nur Leute, die es selbst anbieten. Content Audit. Was ist das in einfachen Worten erklärt? Vielleicht, damit wir nochmal alle vom selben sprechen? Das wäre vielleicht eine Definition ausnahmsweise interessant zum Start.
Also ein Content Audit ist eigentlich so klassisch aufgeteilt und strukturiert, dass es ein Content Inventory gibt. Also erstmal zu gucken, was habe ich denn überhaupt alles dort liegen an Assets, an Content Assets. Und dann der zweite Teil ist im Endeffekt eine Content Bewertung. Diese Content Bewertung kann quantitativ und oder qualitativ passieren.
Okay.
Ich bezeichne, ein Content Audit ist immer dann auch notwendig, es macht keinen Sinn, wenn ich noch kein Content Marketing gemacht habe oder noch nie groß Content produziert habe oder nur geringe Mengen an Content produziert habe, dann brauche ich auch kein Content Audit.
Okay.
Wenn ich allerdings über Jahre Content produziert habe, der dann irgendwo rumliegt und keiner weiß genau, was schon alles produziert wurde, dann ist es halt gut, einen Content-Audit mal zu machen, um mal ein für alle Mal so eine Übersicht zu haben Und die muss natürlich auch weiter gepflegt werden. Das ist eigentlich nur so ein Initial-Kickoff für messy-hafte Websites, nenne ich es mal.
Ist das denn nur ein Thema für Unternehmen, die Content-Marketing machen? Oder ist das auch ein Unternehmen für zum Beispiel Verlage? Da sammelt sich ja auch viel Content an.
Ja klar, für jeden Content-Produzenten. Jetzt nicht unbedingt, okay. Ist vielleicht ein bisschen falsch ausgedrückt. Jeder, der Content produziert, sollte entweder regelmäßig Content-Audits machen. Das ist die günstigere Variante, weil wenn ich ein Content-Audit erst nach ein paar Jahren mache, wenn ich eventuell schon Hunderte und Tausende von Content-Stücken produziert und veröffentlicht habe, dann wird das Ganze sehr aufwendig und wenn ich dann damit auch teuer, weil wenn ich das extern bei einer Agentur wie uns zum Beispiel einkaufe, kann das eine ganz schön kostspielige und aufwendige Angelegenheit werden.
Also das sollten Unternehmen, also zum Beispiel ja, ein Portalbetreiber, der redaktionelle Inhalte hat, der sollte das selbst machen, sagst genau. Du? Genau. Oder sich so. Und was macht dann zum Beispiel jetzt jemand wie du oder du mit deiner Aufgesang-Agentur? Welche Rolle spielt ihr dann da? Also macht ihr das für die Unternehmen oder gebt ihr denen nur den Anschubs, das selbst zu machen?
Wir machen das initial und geben den Impuls damit, wie wir es machen würden und stellen da auch gerne dann die offene Datei bereit, die dann von den dann ab dem Moment von den Unternehmen weiter gepflegt werden können, wenn sie es tun. Es ist halt wie, okay. Ich bezeichne das immer so, wenn du mit, das ist wie mit deine Wohnung zu Hause, ne? Wenn du da nie aufräumst,
ja.
Dann sieht die halt irgendwann ganz schlimm aus und du findest nichts mehr wieder.
Oh ja, das
kenn ich. Fragst dich und guckst in irgendwelche Schubladen und fragst dich, warum liegt denn, was ist das, warum habe ich mir das irgendwann mal gekauft? Beziehungsweise, warum liegt das hier rum?
Warum steht denn meine Pfanne schon wieder im Buchregal?
So Sachen ja, passieren aber bei mir auch so, auch aus dem Grund warum habe ich plötzlich drei Pfannen, weil ich meine Pfanne nicht mehr gefunden habe und mir einfach dann noch eine Pfanne gekauft habe und die dann wieder nicht gefunden habe und dann irgendwann wieder, wenn ich eine Pfanne wieder gebraucht habe, noch eine Pfanne gekauft habe.
Das habe ich schon oft mitbekommen, dass Leute gesagt haben, bei uns wird so viel doppelt produziert, immer wieder, immer wieder neu. Also sozusagen, ja. ich schreibe, und mir geht es selbst auch so mit meinem Blog zum Beispiel, mit meinem privaten Herz-bis-Kopf-Blog, da schreibe ich lieber, vielleicht liegt es auch in der Natur des Redakteurs, da schreibe ich lieber einen neuen Artikel und denke mir, einen neuen Artikel zu Selbstbewusstsein, anstatt die bestehenden anzugucken und zu sagen, kann ich den vielleicht erweitern?
Ein gutes Content-Audit beantwortet folgende drei Fragen. Kann das weg? Kann es gelöscht werden im Endeffekt? Sollte es nochmal überarbeitet, aktualisiert werden? Und oder kann es mit einem anderen Content zusammengeführt werden?
Wenn du das jetzt sagst, kommt mir aber das Content Audit kannst du nur machen, wenn du genug SEO-Wissen hast, oder? Weil sonst gehen da irgendwelche URLs verschütt.
Klar, das ist, wenn du löschst, ist automatisch immer der Gedanke mit dabei, wenn ich etwas lösche, dann muss ich auch zusehen, dass da nicht eine leere oder Seite bleibt oder eine gelöschte Seite bleibt mit 404 Statuscode zum Beispiel, sondern ich muss mir dann natürlich auch Gedanken machen, was mache ich mit den gelöschten Seiten, aber das ist eine grundsätzliche Frage. Ne?
Sonst kommen die Broken-Link-Bilder.
Geht ja für alles. Wie bitte?
Ja, genau. Sonst kommen die Broken-Link-Bilder.
Ja, sonst kommen die Broken-Link-Bilder. Sehr geehrter Webmaster, wir haben gesehen, dass Ihre URL
ins Leere führt.
Die kommen, aber es kommen viel schlimmer, die Nutzer stoßen dann auf diese Seiten. Wenn sie entweder aus der Zeit, für die erste Zeit aus den Suchergebnissen bei Google, die nicht mehr existenten Seiten noch im Google-Index hat und man sie findet, oder weil sie extern oder intern noch verlinkt sind und Nutzer darauf stoßen und eben auf eine leere, gelöschte Seite kommen.
Ja, genau. Ich habe gerade auch Quatsch geredet. Broken Link Building ist ja, hey, ich habe gesehen, auf deiner Seite ist ein Link, der führt nach draußen, der ist veraltet. Hier hast du meine neue Seite.
Genau, die Broken Link Builder schreiben eher die Leute an, die auf die ehemals existente Seite von extern gelinkt haben und nutzen da die Chance. Ne?
Genau, also Hauptrisiko ist, wenn ich Inhalte lösche, dass sie halt einfach dann weg sind und meine Reichweite auch weg ist.
Und eventuell auch ein Link-Juice verloren geht, wenn ich einen externen Link irgendwann mal bekommen habe und ich lösche einen Beitrag und dann geht der Link ins Leere, dann geht mir Link-Juice verloren und der PageRank.
Ist es denn besser, wenn ich jetzt drei Artikel schon zu einem Thema habe zum Beispiel, würdest du denn dann pauschal, ich weiß, pauschal Antworten sind immer schwer, aber würdest du oder tendierst du dann in so einer Beratung dazu, daraus einen Artikel zu machen, oder ist es dann oft, dass man zwei draus macht und nur einer fällt weg, oder sollte ich immer, vielleicht fragen sich das gerade manche Hörer, sollte ich immer zu einem Thema nur einen Content haben?
Das ist schwierig, schwer, oder?
Weil also, da muss der super.
Das hängt von deinem, von der Breite des Themas ab. Und wenn es aus SEO-Aspekten des Keywords auch, wenn es Sinn macht, zu splitten, ein Thema in mehrere Unterbereiche aufzusplitten, um mehrere Contents dafür zu produzieren und zu veröffentlichen, dann kann es Sinn machen. Aber oft ist es so, dass es mehr Sinn macht, das zusammenzuführen. Nennen wir es mal in eine holistische Landingpage.
Mhm. Okay.
Zusammenzuführen. Ich mag diesen Begriff nicht, aber ich nehme ihn halt hier einfach mal, weil ich erhöhe natürlich die Holistik und die Ganzheitlichkeit eines Dokuments, wenn ich mehrere Aspekte zu einem Thema zusammenführe und in einem Dokument abbilde.
Mhm. Weil so denke ich mir das auch gerade, dass ich ja ein Thema schon zweimal spielen kann, also zum Beispiel zwei Blogartikel mit einem Jahr Abstand zu dem Thema haben kann.
Sag mal ein Beispiel. Beide haben noch eine nimm mal ein konkretes Beispiel.
Meine Arbeit erfüllt mich nicht. Was kann ich tun? Das ist der eine Artikel, den ich geschrieben habe. Und der zweite, der ein bisschen Abstand, mein Job ist sinnlos. Zwei Dinge, die du sofort ändern kannst. Das ist dasselbe Thema, aber ich gehe es unterschiedlich an.
Ja, aber das sind ja zwei, kannst du ruhig getrennt lassen. Es hängt immer davon ab, was für Hauptkeywords da jetzt hinterstehen, für was die gefunden werden sollen. Ne?
Ja, mein Job.
Weil sinnloser Job wäre auch eine andere Suchanfrage, die auch semantisch ziemlich weit entfernt ist. Klar, thematisch, für uns als Menschen ist es thematisch, hat es irgendwie dann doch im Kern des gemeinsamen Fragestellung, aber in Form, wenn du es aufclusterst oder runterbrichst mal auf zwei Keywords, die Menschen eingeben würden. Der eine sinnloser Job oder so und vielleicht, was war das andere nochmal?
Meine Arbeit erfüllt mich nicht.
Meine Arbeit erfüllt mich nicht. Das sind erstmal zwei verschiedene Keyword-Cluster im Endeffekt auch, die ich damit bediene. Und das ist, dann macht es Sinn, das auch getrennt zu lassen. Du kannst natürlich, wenn du natürlich jetzt aber ein Keyword findest, was noch darüber steht, was noch viel häufiger gesucht wird oder eine Fragestellung, wo ja natürlich immer ein Keyword hintersteht. Also wir reden, eine explizite Fragestellung, was, warum, wo etc. Ist ja auch, findet sich in der Regel in der Suchmaschine immer in einer impliziten Fragestellung eines Keywords wieder.
Ja, wie kann ich meine Arbeit mit Sinn erfüllen? Wäre jetzt auch so ein Ding, wenn ich dieses Keyword habe, sollte ich schauen, okay, beantwortet mein Artikel diese Frage schon, dann sollte ich das vielleicht als Longtail-Keyword in den Titel bringen, oder antworte ich damit noch nicht mit dem Artikel und sollte ich vielleicht den dritten Artikel
und da ist es halt ganz wichtig, dass man eine vernünftige Keyword-Analyse macht, ne? Dass man genau guckt, auch wenn, wir müssen immer davon ausgehen, dass es auch ein Pull-Thema ist, ne? Dass Menschen danach in Suchmaschinen suchen.
Genau.
Ich mache mir solche Gedanken nicht, wenn es ein Push-Thema ist. Wenn es ein Push-Thema ist und ich will, das Ding hat gar keinen, es gibt, der Kanal ist eigentlich gar nicht die Suchmaschine, weil es eigentlich kein Pull-Thema ist, dann kann ich so viel Content dazu produzieren, wie ich will. Aber wenn mir SEO wichtig ist, dann sollte ich Fokussierung haben.
Ich wollte jetzt gerade mal genau anmerken, aus dir spricht ja gerade auch stark der SEO, aus mir auch, weil ich sehr, sehr Google-orientiert rangehe. Ich sehe Google ja immer als so ein Marktforschungstool, was wollen meine Leser wissen. Jemand wie, mir fällt immer Focus Online als, kann ja egal wer sein, Stern.de, die machen ja oft auch so Republishing, dass die Artikel wieder hochschieben. Bei denen ist es aber, die könnten theoretisch auch neue Artikel schreiben, weil bei denen ist das zum Teil zumindest, wenn es dann nicht über SEO-Traffic geht, egal, wenn ein Thema doppelt gespielt wird. Oder hey, machen wir doch dieses Jahr.
Also Republishing bei Verlagen hat oft mit Google News auch zu tun.
Ah, okay.
Also du kriegst die Republishen in kürzester Zeit ganz schnell hintereinander eigentlich den gleichen Artikel mit einer neuen Überschrift, mit irgendwas anderes, aber eigentlich ist es derselbe Artikel und es hat ganz viel damit mit dem Ranking und die Sichtbarkeit in Google News zu tun.
Okay, aber wenn es mir nicht um SEO-Traffic geht, sondern wenn ich zum Beispiel ganz, 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 ganz viel Traffic über meinen Newsletter mache oder so, dann ist es dir im Content Audit egal, wenn der Content inhaltlich jedes Jahr wieder erscheint und irgendwann gibt es 10 gleiche, nicht selbe, aber 10 gleiche Artikel. Das ist dann dir wurscht, weil du sagst. Und
ich kann ja kurz mal auf die Inhalte, also ich gehe jetzt mal aufs quantitative Content Audit ein, weil wie wir das machen. Also wir schicken im Endeffekt einen Crawler über die Website, um erstmal zu gucken, was haben wir denn alles überhaupt an Content da liegen. Ein Content Audit macht selten Sinn, je nach Seitengröße, es für die gesamte Website zu machen. Man nimmt sich eigentlich in der Regel erstmal einen Pfad heraus. Zum Beispiel kann das der Blog sein. Macht in den meisten Fällen Sinn. Weil eine komplette Website mit Hunderten und Tausend von URLs zu analysieren ist halt und zu bewerten ist halt wahnsinnig aufwendig. Deswegen beginne ich eigentlich in der Regel immer erstmal mit einem bestimmten Teilbereich, also einem Pfad der Website. Und da schicke ich den Crawler durch, dann der extrahiert halt die URLs, den Seitentitel und halt so Sachen, die so ein Screaming Frog als Beispiel Crawler halt einfach ausgibt. So, die kannst du ja automatisiert generieren, die über den Crawler gleich mitliefern lassen. Und dann ergänzen wir quasi noch Metriken, wie zum Beispiel, wie viel Rankings hat die URL, welches Hauptkeyword hat die URL, welches Suchvolumen hängt hinter dem, also wie viel Potenzial im Endeffekt hängt hinter dem Hauptkeyword, welches Medienformat ist es. Und aus diesen ganzen quantitativen Zahlen, also ich nenne es mal Kennzahlen, kannst du dann ableiten, ob das zum Beispiel ein Push- oder Pull-Thema ist. Und ob das dadurch überhaupt SEO-relevant ist.
Also Push wäre nicht SEO, Push wäre Facebook und was weiß ich, Newsletter. Genau. Ja, okay.
Und Pull, also wenn ein Thema Pull ist, schließt es natürlich kein Push aus. Du kannst einen SEO-relevanten Content natürlich auch zusätzlich noch durch Facebook-Ads meinetwegen pushen. Das spricht ja nichts dagegen. Aber ja, umgekehrt, es wird schwer, ein Nicht-Pull relevanten Content versuchen in Suchmaschinen zu, du kannst ihn ranken in Suchmaschinen, aber wenn kaum einer danach sucht, dann wird es trotzdem nicht mehr Traffic bringen so und Besucher auf die Seite bringen. Ne? Dann haben wir noch, wir geben dann auch noch, da sind wir beim Thema Content-Attribuierung, geben zum Beispiel auch noch, in welcher Customer-Journey-Phase wird zum Beispiel dieser Content gelesen. Das macht für Verlage jetzt weniger Sinn, aber wenn du Content-Marketing betreibst und willst über deinen Content on the long term eigentlich eine Dienstleistung oder ein Produkt verkaufen, dann ordnen wir diesen Content halt, also die jeweilige URL natürlich noch in die Customer Journey Phase ein, definieren Zweck und Nutzen, also Zweck für uns als Unternehmen, was soll das für uns, soll das Ding verkaufen, soll das Menschen an uns binden, soll es andere Menschen enablen und sowas halt im Endeffekt, sowas geben wir halt noch mit und das muss auch manuell gemacht werden, das macht dir kein Tool der Welt.
Das ist ja dann wieder was völlig unabhängig von SEO, was ich tun kann, wenn ich also den Content dahingehend analysiere, was ist das Ziel vom Inhalt. Das kann auch jemand machen, der für den SEO gar nicht so ein Thema ist.
Auf jeden Fall.
Ja. Trotzdem machst du oder ihr macht es eher mit SEO im Hintergrund, weil ihr einfach aus der Ecke kommt. Ne?
Nee, für uns ist das wichtig, ist halt wichtig, weil SEO, wenn der Content Pull für Pull, wenn es ein Pull-Content ist, dann ist die Suchmaschine der wichtigste Traffic-Kanal.
Kann eine Content-Audit nur jemand machen mit SEO-Background oder von wem lasse ich das dann machen? Oder kann das auch eine Social-Media-Agentur machen, die sieht dann auch andere Sachen?
Eigentlich ist es ja nur ein Aggregieren dieser SEO-Zahlen, sage ich jetzt mal, aus verschiedenen Tools. In dem Fall ist es bei uns eine Mischung aus dem Screaming Frog und meinetwegen das Suchvolumen aus dem Keyword-Planner oder aus irgendeinem anderen SEO-Tool und vielleicht noch der Search-Console. Wenn ich weiß, wie ich solche Daten exportiere und in Excel zusammenführen kann, möglichst effizient und schnell, dann ist das eigentlich weniger ein SEO-Hintergrund. Natürlich, wenn ich habe halt SEO-Zahlen drin, aber die Interpretation kann jeder mit normalem Menschenverstand machen, der Zahlen. Und im Endeffekt, ein SEO-Wissen wäre gut, aber ist nicht zwangsläufig Voraussetzung, wenn du weißt, wie du mit Excel umgehst und wie du bei SEO-Tools die relevanten Kennzahlen exportieren kannst.
Okay, also ich muss bei einer Content-Audit einfach schauen, woher kommen die Besucher, und da Google so ein riesiger Traffic-Lieferant einfach bei vielen ist.
Wenn der Content Pull ist, ne? Also ja. Bei Push-Content sehen wir dann ja auch in dem Audit aus den Zahlen. Wenn es nicht Pull ist, dann kann man sich überlegen, okay, das Thema wollen wir aber trotzdem spielen oder den Content wollen wir trotzdem behalten, aber dann müssen wir uns halt in der Distribution entweder es über ein Newsletter machen, über E-Mail, über den eigenen Newsletter-Verteiler oder über Social Media oder Social Media Ads oder was auch immer, ne?
Aber ob es Pull- oder Push-Content ist, weiß ich ja erst nach dem Content-Audit, oder? Weil das ist, weil viele bloggen, glaube ich, vor sich hin und wissen gar nicht, ob das Pull oder Push ist,
was sie da machen. Ja, aber deswegen ist genau für die Leute ist ja so ein Content-Audit so wichtig, weil sie bisher alles ein bisschen ohne Sinn und System machen.
Also das ist der Nutzen von einer Attribuierung, zu sagen, ich denke in diesen zwei Rastern, ich produziere absichtlich Content mit dem Ziel, dass der rankt, oder ich weiß, dass der gar nicht ranken muss, weil andere Sachen, andere Traffic-Quellen wichtig sind, und dann arbeite ich auch an dem Content vielleicht anders. Und deswegen ist es so wichtig, da mit einem Content-Audit mal Durchblick zu schaffen, und dann aber spielt hauptsächlich die zukünftige Arbeit eine Rolle. Was mache ich jetzt aus meinen Inhalten, nachdem ich so viel darüber weiß und kategorisiert habe? Wie überarbeite ich die jetzt oder wie produziere ich zukünftig?
Im besten Fall mache ich das ja alles vorher schon. Ich habe an anderer Stelle auch schon mal bemerkt, dass man sich über die Content-Distribution schon vor der Produktion Gedanken machen sollte, also im Rahmen der Konzeption.
Ja.
Weil aber Menschen, die das halt nicht getan haben, die Content-Audit muss nicht jeder machen. Wenn ich von Anfang an Gedanken mache in der Konzeption, warum ich etwas überhaupt produziere und wie ich es nachher verteilen will, dann muss ich und das auch festhalte irgendwo, dann brauche ich auch kein Content-Audit machen.
Also ich muss nicht einen Tag oder zwei Tage lang komplett dafür opfern, meine Wohnung aufzuräumen, wenn ich jeden Tag oder wenn ich schon beim Einrichten gucke, dass ich die so einräume, dass ich ein System habe. Und wenn ich auch in meinem Daily-Wohnung-Bewohnungs-Business einfach die Spülmaschine immer gleich einräumen und anschalte und was weiß ich, ab und zu mal Staubsauge, dann eskaliert es nicht so.
Genau.
Und dann brauche ich auch kein Content-Audit.
Perfekt, so genauso ist es plausibel dargestellt. Vor allen Dingen, der Zusatznutzen ist noch, es gibt ein zentrales Dokument, wo jeder, der sich irgendwie mit Content Marketing oder Content Distribution oder irgendwie mit Content zu tun hat oder verantwortlich für den Content ist, nachsehen kann, was da ist und warum etwas überhaupt mal produziert wurde. Und das ist halt, du hast eine Übersicht halt, du produzierst nicht einfach munter drauf los und dann, weil Leute verlieren ja auch mal, Leute kündigen ja auch mal. Wenn einer, der jahrelang für den Content verantwortlich war, geht und es kommt ein neuer, der hat überhaupt, wenn es kein Content-Audit oder keine gepflegte Datei oder Übersicht gibt, dann hat der überhaupt keinen Überblick mehr über das, was überhaupt schon in den letzten Jahren an Content produziert wurde.
So eine Datenbank muss natürlich auch so aufgebaut sein, dass ich dann wirklich damit arbeiten kann und dass es nicht nur so ein totes Archiv ist, gell?
Also ich nenne es jetzt, bei uns, wir würden es jetzt in Excel machen, es ist keine Datenbank in dem Sinne.
Ja.
Es ist halt ein zentrales Dokument. Also ich denke, Excel eignet sich da auch aufgrund der Filterfunktionen ganz gut.
Und dann kann ich filtern, ich denke gerade sehr aus der Sicht von einem Verlag, weil ich gerade einen Workshop, habe ich vorhin erzählt, bei einem großen Verlag gemacht habe. Die hatten 7, 8 verschiedene Ressorts, mit denen ich dann gearbeitet habe. Und die waren entsprechend sortiert, die Workshops mit den Leuten. Und die, wenn jetzt so eine zentrale Datei anlegen würden für ihre Produkttexte, über ihre Bücher, dann könnte jemand zum Beispiel sagen, ich lasse mir jetzt alle Bücher aus dem Bereich Comic anzeigen Was haben wir denn da schon mal zum Thema Sprachförderung gemacht für Kinder? Beispiel. Und dann kann ich mir da Inspiration holen oder schauen, dass ich nicht das Rad neu erfinden muss für meinen Text zum Beispiel.
Genau, vor allen Dingen, man kann natürlich auch eine Kategorie als Spalte ergänzen, dann kann man nach der Kategorie filtern zum Beispiel. Das ist ja kein Problem. Ich sage jetzt mal so, das ist aber das typische, so wie wir es machen, das typische quantitative Content Audit. Ne?
Ja.
Da geht es ganz viel, da werden ganz viele Zahlen aus verschiedenen Tools aggregiert und ein bisschen manuell noch attribuiert quasi. Ne?
Okay, also jetzt haben wir über das Quantitative gesprochen. Und dann gibt es noch das Qualitative.
Genau, das Qualitative, da geht es eher darum, da spielt das Content Inventory, also dieses überhaupt mal gucken, was haben wir überhaupt, gar nicht so die große Rolle, sondern es geht darum, da bei dem Qualitativen eigentlich eher darum, zu gucken, wie produzieren wir Content. Also wirklich, da gehen wir tief in einzelne Stücke nochmal rein, wir lesen, wir gucken halt, wie ist der Content geschrieben zum Beispiel, ist er lesbar, ist er, bedient er die Suchintention des Hauptkeywords, für was dieses Keyword überhaupt gerankt werden soll, ist überhaupt das richtige Keyword da angesteuert mit diesem Content etc. Also da gehen wir tiefer in Einzel und da machen wir in der Regel eher so, dass wir uns einige Contents aus den unterschiedlichen Website-Bereichen rausziehen, wie zum Beispiel drei Glossarbeiträge und drei Blogbeiträge oder Magazinbeiträge.
Okay.
Und nehmen die dann halt einmal Stück für Stück auseinander. Wir gucken an, welches Hauptkeyword oder welches Keyword wird damit gerade angetriggert. Entspricht es wirklich dem Hauptkeyword, was auch am meisten gesucht wird, meinetwegen? Wie sind die aktuellen Keyword-Rankings von dem Dokument? Was ist die Suchintention hinter diesem Keyword eigentlich? Und bedienen wir die Suchintention mit diesem Dokument oder mit dem Inhalt?
Okay.
Und ist dieses Dokument denn intern auch gut verlinkt, dass es überhaupt gefunden, Chance hat, gefunden zu werden bei Menschen, die über die Seite sich navigieren? Mhm. Das Ganze kann man auch noch gucken, wird das extern verlinkt und wird es über eine interne Suche überhaupt gefunden? So, ist es überhaupt zugänglich in der Website? Ne?
Okay.
Und dann gucken wir halt auch noch, welche Fragen sollte der Content beantworten? Also werden die Fragen, die im Netz zum Beispiel oder irgendwo gestellt werden zu diesem Thema, werden die auch in diesem Inhalt ausreichend beantwortet? Und dann, da geben wir dann eben auch Empfehlungen jeweils für die einzelnen Blöcke raus, wenn es nicht so sein sollte. Und dann kommt euer Tool halt im Endeffekt zum Einsatz, dass wir Lesbarkeit und Sprache mit eurem, jetzt sag nochmal, Wortliga-Tool.
Wortliga-Textanalyse.
Wortliga-Textanalyse, genau. Und dann kommt,
dafür benutzt ihr das?
Dafür benutzen wir das, ja.
Ach so, das wusste ich gar nicht.
Das ist ein relativ, dieses Produkt, also der qualitativen, wir haben früher immer nur quantitative Content Audits gemacht, für die qualitativen Content Audits haben wir diese Ebene quasi reingenommen, wir nutzen ja euer Tool, also von daher.
Okay, weil ich wollte jetzt gerade schon fragen, jetzt geht es ja wieder in dem qualitativen Bereich, hast du vor allem von so SEO-Faktoren gesprochen, also ist der Content relevant für ein Keyword, aber dann gibt es ja auch noch den sprachlichen Teil, das muss ja eigentlich dann jemand beurteilen, der wirklich den Texterblick hat, einen Lektor oder so.
Ja,
Und da kann man dann das Tool, also sowas wie die Textanalyse, als ersten Schritt hernehmen, um mal schnell zu erkennen, ist der Satz, ist die Sprache, stimmt die vom, sind da lauter Passivformulierungen drin, sind die Sätze zu lang, so diese ganzen Sachen, was du dann Lesbarkeit nennst. Oder?
Also ich kann hier mal ein Beispiel nennen. Mhm. Ich habe hier ein konkretes Beispiel. Dort haben wir in einem Text festgestellt, dass viele Passivkonstruktionen vorkommen. Mhm. Da haben wir einen Beispielsatz rausgenommen, mit denen Abspielgeräten können diese via Kabel oder via Bluetooth verbunden werden, steht da. Dann haben wir drunter geschrieben, Aktivkonstruktionen sorgen für eine bessere Lesbarkeit des Textes und haben dann einen Beispielsatz formuliert. Mhm. On-Ear-Kopfhörer verbinden Sie via Kabel oder Bluetooth mit Ihrem Abspielgerät.
Cool, genau. Ich spreche den Kunden an und das ist lebendiger, da ist ein Verb drinnen.
Ja.
Okay, nur weil ich den Passiv rausnehme, ja.
Dann hier vermeiden Sie unpersönliche Sprache. Bei den On-Ear-Kopfhörern profitiert man neben ihrem geringen Gewicht auch von ihrer sehr guten Soundqualität. Stand darunter unsere Empfehlung, Entschuldigung, sprechen Sie den Leser direkt an. Bei den On-Ear-Kopfhörern profitieren Sie neben ihrem geringen Gewicht, auch von ihrer sehr guten Soundqualität.
Okay, cool. Ja, super, das wusste ich gar nicht, dass ihr das die Textanalyse dafür einsetzt. Ich dachte mir, irgendwie Texter bei euch benutzen das.
Das ist ja, an diesem qualitativen Content Audit ist es tatsächlich so, dass dort ein SEO mit dran sitzt und jemand, der sich mit Texten beschäftigt.
Okay, das wäre nämlich jetzt meine Frage an dich gewesen. Wer ist an dem Content Audit alles beteiligt? Okay, also einmal die, sag ich mal, die Statistiker, die wirklich datengetrieben sind, und Leute, die inhaltlich denken, die Text denken, die Sprache denken.
Also beim qualitativen Content Audit geht es ja weniger um Zahlen, sondern eigentlich um, es geht generell um Erreichbarkeit, ob das um interne Erreichbarkeit, weil wenn Content irgendwo tief in der Website versteckt ist, hat das ja nicht nur Nachteile für SEO oder für Rankings, sondern auch Nachteile für den Nutzer, für den Content, du produzierst ja Content, dass er gelesen wird. Wenn ich den irgendwo intern nicht verlinke oder so tief in der Navigationsstruktur verstecke, dass ihn niemand findet, dann brauche ich ihn gar nicht zu produzieren.
Ja. Okay, also das ist dann wieder die komplette Informationsarchitektur beziehungsweise die Machart der Texte. Da gibt es dann interne Verlinkungen und stimmt die wieder mit der Keyword-Analyse überein und so Sachen. Worauf ich immer, also ich glaube, ich habe schon mal aus Versehen qualitative Content-Audits gemacht, schon oft.
Aus Versehen.
Ich habe es noch nicht so genannt. Also, das habe ich jetzt bei meinem Workshop am letzten eigentlich nichts anderes habe ich gemacht, als mir die Texte mit den Teilnehmern angeschaut und besprochen, sprecht ihr damit eine verständliche, angenehme, anregende Sprache? Sprecht ihr eure Zielgruppe auch an? Das war ein ganz großes Thema. Also sprecht ihr zum Beispiel wenn es um ein Kinderbuch geht, sprecht ihr die Kinder an, die das aber nicht kaufen werden, oder sprecht ihr die Eltern an und nennt ihr auch Argumente sind in euren Verkaufstexten auch Aspekte drin und vielleicht auch sogar Beratung und Anekdoten, wie auch immer, die Eltern interessieren, wenn die Eltern die Kaufzielgruppe sind, also solche Sachen. Und dann auch natürlich, das hängt für mich damit fest zusammen, das kann ich gar nicht trennen, geht ihr auf die passenden Suchbegriffe ein, deren Intention auf eure Zielgruppe schließen lassen.
Ja, so. es ist halt die Suchintention, wenn ich möchte, dass der Content bei Google gefunden wird, ist es ja entscheidend, dass er auch die Suchintention bedient, also der Zweck, sage mal so schön, der Zweck des Contents muss der Suchintention entsprechen.
Ja, genau. Viele nicht machen, nur die Keywords dürfen nicht nur im Text drin hängen, sondern der Text muss auch die Suchintention bedienen. So, ne?
Ja, genau. Und nicht der Zweck des Textes. Es geht nicht darum, dass ich Keywords in eine Seite flansche, sondern es geht darum, dass der Text, wenn er dir jemand etwas kaufen möchte, dann muss ich dementsprechend den Text verkaufsorientierter machen und eine Art Verkaufsratgeber machen.
Ja, genau.
Wenn er sich grundsätzlich informieren will und erstmal wissen will zu der Historie, zu der Geschichte, was ist das überhaupt überhaupt Definitionen erstmal finden will, dann muss ich dementsprechend, muss der Text halt so ausgelegt sein. Ne? Also, und das ist
wichtig, und das macht so ein Thema. Ja, das macht so ein Thema ja auch komplex, weil es kann jetzt ein Idiot hingehen und sagen, ja, der Text ist gar nicht auf das Keyword ausgerichtet. Jemand anderes wie du oder vielleicht auch wie ich sagt dann, ja, Moment, aber dieses Keyword passt überhaupt nicht, weil das hat einen informativen, da will sich jemand informieren. Mhm. Die wollen aber gerade Leute ansprechen, die in der Kundenreise schon da sind, dass sie was kaufen wollen.
Ja, ja.
Okay, ja. Ja, das ist schon echt spannend. Was ich halt auch spannend finde, ist, du kannst aus diesen SEO-Sachen, also zum Beispiel, für welches Keyword ist mein Text denn die Antwort? Wenn du so denkst und so vorgehst beim Produzieren, dann machst du ja auch Marktforschung. Du machst die Texte ja auch für alle anderen Kanäle passender, besser, weil du gehst ja viel bedürfnisorientierter ran.
Man sagt immer, es wird ja immer vorgeworfen, wie aus der SEO-Richtung, dass wir immer nur an Suchmaschinen denken.
Ist gar nicht so.
Das Problem, was wir machen, wir gucken, es gibt fast kein besseres Marktforschungsinstrument als Google selber.
Ja, absolut.
Und das hören Marktforscher nicht gerne. Ich musste mir davon auch schon mal hab mir da auch schon mal eine wunde Finger für geholt, weil ich das in einem Unternehmen angemerkt habe. Aber im Endeffekt sagt mir die erste Google-Suchergebnisseite, was jemand lesen möchte, wenn er ein bestimmtes Keyword sucht, wenn er sich ein bestimmtes Thema interessiert. Mhm. Und das ist nicht nur interessant nachher für das Ranking, wenn ich damit ranken will oder Suchmaschinenoptimierung machen will, sondern es ist generell interessant, um auch dieses Keyword und dieses Thema in der Customer Journey zum Beispiel einzumappen, ne? Um wieder mein Lieblingsthema rauszuholen. Und das ist halt das so strategisch oder strategisch, wie ich es nicht nenne, so systematisch denken halt viele nicht. Diese wollen halt mit einem und demselben Hammer jeden Nagel, egal wie groß oder klein er ist, halt reinschlagen.
Ja, genau. Google ist halt so eine Bedürfnisbeantwortungsmaschine. Und wenn wir so mit den Daten, die uns Google oder auch andere Suchmaschinen, Amazon, liefern, dann zwingen wir uns und unsere Kollegen auf eine angenehme und ich finde das auch eine interessante Arbeit, Content echt auf Bedürfnisse und auf die richtigen Bedürfnisse auszurichten. Ich finde das so ein geiles Thema einfach. Mhm. Und ist ja auch, wir sprechen ja hier immer viel von Google, aber es ist ja bei Amazon nichts anderes, oder? Wenn ich sage, ich überarbeite meine Amazon-Inhalte, meine Produkttexte, meine Titel und alles, das geht ja gerade erst los, dass das richtig entdeckt wird. Amazon kann ich ja auch sehen, was erscheint zu diesem Keyword. Erscheinen da Bücher, erscheinen da Filme, erscheinen da, was weiß ich. Also, oder? Habt ihr den Fall, dass Amazon da auch Thema ist oder ist es meistens dann?
Wir nutzen Amazon in erster Linie für die Fragenrecherche, wir nennen das Themenrecherche, also um explizite Fragestellungen und Probleme, die Menschen oder Fragen, die Menschen zu einem Produkt haben. Also bei Amazon ist halt nur für B2C-Themen halt interessant in erster Linie. Stimmt, bei B2B-Bereichen ist Amazon da jetzt keine Quelle für, aber für Endkonsumenten, Produkte und B2C-Produkte ist Amazon halt eine wahnsinnig interessante Quelle, weil Menschen dort, die potenziellen Kunden dort ganz viel schreiben, Fragen sogar stellen, in den Kommentaren, in den Bewertungen ganz viel schreiben und daraus kannst du natürlich ganz viel lernen, was Menschen wichtig ist, um auch eventuell dann seine eigenen Produktbeschreibungen und Produkttexte nochmal dementsprechend der Bedürfnisse der Menschen zu optimieren. Ne?
Amazon als Quelle für den Content Audit zu sagen, welche Fragen haben denn die Leute?
Also ich habe ja gesagt, dass wir auch die Fragen, was möchten Menschen für Fragen beantwortet haben zu einem Thema. Da kann Amazon eine Quelle sein, aber eben auch Frage-Antwort-Portale, Foren oder eben Google Suggest halt. Ne?
Ich benutze ja Hypersuggest, das finde ich ziemlich geil. Und da kannst du dir dann immer einstellen, Google oder Amazon oder eBay, glaube ich, habe ich noch nie drauf geklickt. Und Amazon ist ja auch spannend, wenn ich mich auf Amazon bewege und schaue, was suchen Leute auf Amazon. Viele verkaufen ja auch auf Amazon. Ne? Also wenn man jetzt von Händlern spricht, E-Commerce, also gerade so Verlage, für die ist ja Amazon total ultimativ wichtig, zumindest für manche Verlage.
Für Buchverlage. Für Buchverlage?
Ja.
Ja, ich höre immer so schön, ich habe letztens gehört, ich beschäftige mich nur am Rand mit dem Thema Amazon, da hat aber wer erzählt, dass Bücher eigentlich eins der schlechtesten Produkte ist, zu versuchen auf Amazon zu verkaufen, weil Amazon da selber so die Hand drauf hat, weil sie ja originär aus dem Buchhandel kommen. Ne?
Weil ich habe es, glaube ich, vorhin schon gesagt, ich war bei einem großen Verlag und habe da den Textworkshop gehalten für deren Produktbeschreibungen. Und da war Amazon das Hauptthema. Und Amazon ist für die der wichtigste Kunde. Also dieser Einverkauf, der da stattfindet am Anfang, wenn ich ein Buch rausbringe, dann gibt es den sogenannten Einverkauf, wo halt der Händler das Zeug zu sich holt. Und
es ging hier, glaube ich, um, wenn du selber bei Amazon verkaufen willst als Seller oder Vendor. Wenn du Amazon als Handelspartner siehst, dann ja, aber es ging, glaube ich, da um die Betrachtung aus Seller- und Vendor-Sicht, dass dort Bücher ein ganz schlechtes Produkt für ist.
Ah, okay, also wenn Klein Gidon oder Klein Olaf ein Buch verkaufen wollen, dann besser auf der eigenen Seite als E-Book, als über Amazon.
Oder über Books on Demand oder so gibt es ja auch und da gibt es ja verschiedene andere Sachen.
Ja. Ich verkaufe ja übrigens jetzt gerade über meinen Blog ein Buch. Das hatte ich zuerst mit jemandem über Amazon rausgebracht und jetzt habe ich eine Neuauflage gemacht und jetzt habe ich einfach ein E-Book draus gemacht und verkaufe es jetzt über meinen Blog. Kaufen schon ein paar Leute. Finde ich voll geil, dieses Gefühl, da unabhängig zu sein von irgendwem. Und jetzt, wo ich dieses Produkt habe, weiß ich auch, worüber ich mehr schreibe. Voll geil. Macht Spaß.
Okay, vielleicht kommen wir, um den Bogen zurück zum Content Audit zu schlagen, ja, bevor
lass
wir
uns,
da abdriften.
Lass uns über das Thema
weiter. Vielleicht, du kannst ja nochmal versuchen, das zusammenzufassen, was ich gerade erzählt habe.
Was ich von dir gehört habe, ist, dass Content Audit für gewachsene Unternehmen, also mit gewachsenen Angeboten, eine tolle Sache ist, weil ich dann Durchblick in meine Produktion, in meinen Bestand bekomme, was alles jetzt schon online ist auf meiner Seite. Mhm. Und das wie noch mehr wie Wohnung aufräumen ist, weil wenn ich meinen Bestand kenne, weiß ich, was habe ich schon da, was sollte ich nicht neu produzieren, was hat gut funktioniert, was kann ich dann, wo können wir weitermachen, das ist eigentlich so eine Art Wissensmanagement. Art Wissensmanagement für Unternehmen, die Inhalte produzieren, ob jetzt journalistische Unternehmen oder aus Marketinggründen. Mhm. Content Audit ist für dich ein ganz starkes SEO-Thema. Können aber auch Unternehmen machen, die jetzt keinen großen SEO-Fokus haben, weil es
ja,
einfach ganz
natürlich,
viel
wir wissen halt natürlich, wir haben die Tools und die SEO-Tools an der Hand. Man kann natürlich im Endeffekt könnte man theoretisch auch diese Zahlen rauslassen, aber mit Zahlen kannst du natürlich Begründungen noch überprüfen und fundieren mit, ne?
Ja. Also. Ja. Und Content Audit ist immer, also Content Audit ist eigentlich eine Bestandsaufnahme und eine auch ein Teil für mich, jetzt wie ich es verstanden habe, gehört zu einer Strategie dazu. Und kann ich aus qualitativer Sicht einfach sehen, was ist da, was haben wir schon und aus quantitativer Ebene sehen, was haben wir schon da und in welche Kategorien gehört es und aus qualitativer, also erfüllt mein Content die Anforderungen, um überhaupt Reichweite zu bekommen, spricht er die richtigen Leser, die richtigen Zuschauer, Hörer an, stimmt die Aufbereitung, die Qualität, also die Sprache, auch sowas wie, da gehört für mich auch sowas wie das Design dazu, also stimmt das Content Design auch, also kann ich den Text zum Beispiel scannen.
Kann man auch mit reinnehmen. Also habe ja nur vorgestellt, wie wir es machen. Ne? Also das kann man beliebig erweitern.
Ja,
ne? Genau. Wichtig ist vielleicht nochmal kurz, es muss nicht nur Online-Content sein. Also du kannst natürlich so ein Inventory zum Beispiel auch auf jeglichen Content, den du produziert hast, weil es vielleicht auch wichtig. Vielleicht hast du offline schon was produziert, was du online nochmal verwerten kannst. Ne? Mhm. Also da gibt es ja auch Doppelungen eventuell. Und,
ja.
Ja.
Genau. Und und wer ist dran beteiligt? Das finde ich auch eine ganz wichtige Sache. Wer macht den Content Audit? Das muss jemand sein, der wirklich so ein datengetriebener ist. Oder es müssen, je nachdem wie groß die Seite ist, müssen das Leute sein, die datengetrieben sind, die einen Durchblick auch haben, wo kommt unser Traffic her und so weiter. Und dann müsste einer oder mehrere Leute dran beteiligt sein, die die Content-Brille aufhaben. Mhm. Und helfen können dann natürlich die ganzen Keyword-Tools und die ganzen SEO-Tools. Du hast von Screaming Frog gesprochen, da geht es ja um Indexierung viel und wahrscheinlich auch ja eben die Keyword-Planner und diverse SEO-Tools, die
es
halt
da draußen ist. Ein Crawler halt, geht halt weniger um Indexierung, es geht eigentlich um eine Bestandsaufnahme, dass du einmal so einen Crawler über deine Seite laufen lässt und guckst eben, was da ist und reicherst dann das dann mit automatisiert mit Daten an.
Okay, also der macht das, was Google auch macht, nur Google gibt uns ja seine Daten nicht komplett. Und dann haben wir das sozusagen komplett mal die Seite durchsucht, gecrawlt und alles da. Und dann haben wir einen besseren Durchblick. Und so Tools wie unsere Textanalyse, den Durchblick zu bekommen, stimmt denn die menschliche Seite am Content? Ist das denn auch für Menschen geeignet. Mhm.
Das qualitative Content Audit betrachtet das halt stark aus der Nutzersicht noch mehr. Ne?
Ja, genau.
Das Quantitative ist dann doch eher eine Bestandsaufnahme, garniert mit auch suchmaschinenrelevanten oder SEO-relevanten Daten, als auch so Sachen wie kurze Attribuierungsvertaggungen im Endeffekt, wenn du siehst, Attribute, die du dem Content halt noch manuell vergeben kannst.
Ja. Und du hast, oder ich habe gehört von dir, man kann das noch beliebig erweitern, man könnte jetzt da noch mehr Conversion-Optimierung als Thema reinnehmen oder dieses Content-Design oder Neuromarketing oder alles.
Was dir halt wichtig ist. Also dieses qualitative Content Audit haben wir wirklich auch wirklich nur entwickelt, weil ein Kunde das so bei uns angefragt hat.
Okay. Wer ist jetzt bei euch goldrichtig für ein Content Audit? Vielleicht um nicht nur um Werbung zu machen, sondern auch zu sagen, okay, jetzt habe ich hier einen Experten vor mir, den Olaf, ich will sowas für mein Unternehmen machen oder meinem Chef vorschlagen. Wann seid ihr da genau die Richtigen, wenn es vor allem um SEO-Traffic geht, oder?
Nee.
Okay.
Ich sehe das gar nicht so stark aus der SEO-Richtung. Es ist generell gut zu wissen, was man an Content hat, damit man, um einfach effizient zu arbeiten.
Mhm.
Und natürlich, wo dieser Content noch Potenzial hat, ob man ihn nochmal überoptimieren sollte, zum Beispiel aus SEO-Sicht.
Mhm.
Und um einfach mal aufzuräumen auf seiner Website, weil es eine zugemüllte, mit Content zugemüllte Website hilft keinem. Weder Google, jetzt klingelt mein Telefon.
Wir haben eh die Musik vergessen heute.
Nee, klar. Eine zugemüllte Website hilft weder Google noch dem Nutzer. Und, und vor allen Dingen auch den internen administrativen Leuten, verlieren ja die Übersicht. Also es ist zugemüllte Website mit Content, zugemüllte Website macht es allen Beteiligten schwer, da irgendwann noch durchzusteigen.
Jetzt ist es, glaube ich, richtig attribuiert in meinem Kopf. Also ihr seid halt SEO, stark SEO-Leute, du bist stark SEO-motiviert, aber eher als Tool, um den Content besser zu verstehen. Und du kannst das Thema letztendlich, lohnt sich's immer, wenn du viel Content draußen hast und halt nicht super Ordnung da drin hast und vielleicht sagst, irgendwie würden wir gerne gezielter vorgehen, aber wir wissen nicht genau, wo wir ansetzen sollen, dann kann sowas auch einfach mal Sinn machen, dass man mal so eine Bestandsaufnahme
macht. Einfach. Ja. Oder wenn zum Beispiel neuer Content-Verantwortlicher als Unternehmen kommt und vor einem riesigen Berg, vor einem riesigen Berg an Content steht, der irgendwo auf der Website verteilt ist und er hat überhaupt keinen Überblick mehr. Das kann er natürlich auch selber machen, sich versuchen, aber er kann es natürlich auch auslagern an uns geben und wir schaffen dann eine Datei, mit dem er dann einfach selber weiterarbeiten kann.
Okay.
Eine Übersicht.
Cool. Ja, manchmal glaube ich ja, der Wortliga-Blog, der ist ein Schandfleck, weil ich habe da über Jahre einfach immer wieder so aktionistisch was gemacht und das sind jetzt nicht viele Artikel, die da online sind, aber ich bräuchte so ein Mini-Content-Audit und vor allem mal von wem anders, weil ich bin so betriebsblind, so ultra betriebsblind bei meinen eigenen, bei meinen eigenen Sachen, so wie jeder. Also passiert auch kleineren Seiten, würde ich sagen, dass ich sage, okay, ich will irgendwie zu Content Marketing ranken, aber macht das überhaupt Sinn so? Und also weißt du, so diese immer im eigenen Saft schwimmen. Ich glaube, so ein Blick von außen auch bei einer kleineren Seite kann der total gut helfen. Dann spielt wahrscheinlich aber mehr so das Qualitative halt eine Rolle.
Ja, je nachdem, ist er natürlich auch deutlich unaufwendiger dann. Ne? Also das Aufwendige beim quantitativen Content Audit ist halt die manuelle Attribuierung bei einem bei dem qualitativen, da guckst du dir eh nur exemplarische Beispiele an. Ne?
Ja, ich hätte mega Bock, mehr so qualitative Dinger zu machen. Habe ich dir vorhin schon in der Vorbesprechung gesagt, weil es macht Spaß einfach. Macht dir das, ist das geil, oder? So Content Audits machen.
Ich persönlich möchte mich nicht, also ich selber, das machen ja andere bei uns in der Agentur, also das wäre jetzt nicht meine Lieblingsaufgabe.
Ja gut, okay, ich meinte jetzt mehr so im Rahmen von Workshops, stimmt schon. Im Content Audit sitzt du dann an Hunderten von Texten und musst die einkategorisieren. Nee, da wäre ich auch nicht der Typ dafür. Aber so Leuten halt, also ich mache jetzt immer mehr Workshops auch in-house, nicht nur Webinare, Und da finde ich das mega geil, mit den Leuten über ihre Sachen zu sprechen und ja, was sie besser machen können.
Also so punktuell ganz an einem, ja, genau, ein, zwei Beispielen das mal durchzugehen, klar, so, aber ich nicht.
Stimmt, ist dann kein Content Audit, ja. Keine Bestandsaufnahme.
Das ist dann eher dann wirklich ein Workshop-Thema, um zu zeigen, wie ja, was ist an einem Stück Content gerade nicht so optimal und das aufzeigen mit dem Tool, mit eurem Tool, mit anderen Tools so, ja, oder mit dem bloßen Menschenverstand. So.
Aber dann könntet ihr doch auch, also einfach Workshops, oder könntest du Workshops machen, wo du Leuten erklärst, okay, so machen wir einen Content Audit und dann machen die das einfach selbst, oder? Weil das ist ja, ja, so aufwendig und teuer sonst.
Ja. Mhm. Ja. Oder okay, man macht es von anderen. Meine Empfehlung, macht euch, bevor ihr, wenn ihr mit Content Marketing anfangt, macht euch von Anfang an einen Plan, ein System, bringt Ordnung rein und dann habt ihr das, habt ihr dann nicht irgendwann nach Jahren irgendwann so einen Aufschlag, dass ihr so ein teures Audit machen lassen müsst.
Nur für dieser Plan, dieses System, da brauche ich halt echt jemanden, der mir das zeigt, oder ich bräuchte irgendwie Vorlagen oder irgendwas, ja, also so eine Excel-File oder sowas, irgendwie eine Vorlage, wo ich sage, so, okay, so geht es, weil ich glaube, du hast nicht immer die Köpfe im Team, die so strukturiert sind und sagen, okay, ja, machen wir mir alles mit Plan. Also
das ich finde, das ist der perfekte Bogen zu dem Link, den wir heute vorgestellt haben. Es wäre schön, wenn du diese Köpfe hättest, aber wie willst du diese Köpfe kriegen, wenn du selber nicht rausfindest, ob das solche Köpfe sind, die sowas selber entwickeln, ja, können?
Oder wenn du ein kreativer Haufen bist, dann herrscht da ja auch so ein, vielleicht fast so ein Faschismus gegen strukturierte Leute. So ein kreativer Haufen und so ein kreatives Haufenunternehmen stellt sich vielleicht halt auch weniger datengetriebene Leute ein und andersrum auch. Also so datengetriebene Unternehmen haben halt vielleicht, also nichts gegen datengetriebene Leute jetzt, aber haben halt vielleicht Probleme, die richtigen Kreativen zu finden wiederum.
Es geht nicht nur um Daten, nur es geht um Prozesse und Strukturen.
Ja, das meine ich ja.
Das ist halt das Wichtige und das ist, würde ich nochmal segmentiert betrachten, von Datenleuten. Weil es geht um Prozess und Strukturen und je größer die Teams, je größer das Unternehmen, je mehr sich Leute sich mit Content beschäftigen in dem Unternehmen, desto wichtiger werden Prozesse und Strukturen.
Okay. Ja, geil. Dann nichts wie ran an den Content Audit oder die Content Audit. Bringen wir Ordnung in unsere gewachsenen Seiten, weil dann können wir mit mehr Systemen und mehr Durchblick arbeiten in Zukunft im Content Marketing.
In diesem Sinne, Content Marketing 23 ist zu Ende. Content Kompass 23 ist zu Ende. Folgt uns bei Spotify, Deezer, iTunes, bewertet uns, empfiehlt uns weiter, kommt in unsere Facebook Content Kompass Gruppe.
Ja, kommt da rein und werdet Teil der coolen Content Kompass Community. Da geht die Post ab. Da kriegt ihr sofort mit, wenn eine neue Sendung da ist, und es sind einfach lauter nette Leute da.
Das wird geil.
Content Kompass. Content ist nicht alles, aber ohne Content ist alles nichts. Der Content Kompass mit Olaf Kopp, Gidon Wagner und Gästen. Content Kompass. Content Kompass.